Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Verlierer der Woche und Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der wunderbare Fabian Feber-Ruch, erneut in meinem Brasilien-Liebli. Hoi Febo, wie geht's? Und komm, lass jetzt gerade los. Sag, was du sagen.
Guten Abend in Vancouver. Guten Morgen, Schweiz. Ich freue mich sehr, mit dem Jonas Friedrich die Folge dürfen zu bestreiten. Er ist einer von meinen Lieblingskommentatoren bei Sky. Und ja, es trifft sich gut, dass wir heute zusammen reden können. Guten Morgen, guten Abend.
Das musst du mir jetzt erklären und du musst vor allem unserem Hörer und Hörerinnen erklären. Was willst du mir mit Jonas Friedrich sagen?
Selbstverständlich. Der Jonas Friedrich hat in der Talkshow im deutschen Fernsehen, ich glaube im Magenta-Team, das bin ich nicht mal sicher, spielt auch keine Rolle, vor dem Spiel Deutschland-Paraguay erzählt, was er von Paraguay haltet. Eigentlich finde ich inhaltlich ja, gar nicht mal so falsch, aber natürlich im Nachhinein von diesem Spiel monsterüberheblich. Und also drittklassige Gegner, wie ein Cup-Spiel gegen einen Regionalligist, von einem Bundesligist, einfach Paraguay kann gar nichts. Bei allem Respekt sind überhaupt kein Gegner für Deutschland und so. Und ja, das ist schlecht gealtert und steht ja jetzt auf Social Media und überall so ein bisschen als Sinnbild für die deutsche Überheblichkeit. Und ich kenne ein Schweizer Podcaster, der Sven Forster heisst, der sehr, sehr ähnliche Worte gewählt hat. Ich bin es noch gerne nachgelassen. Ich muss also sagen, auch deine Sprüche über Paraguay sind schlecht gealtert. Aber fairerweise muss ich sagen, viel Sachen hast du eigentlich nicht erzählt.
Also, ich tue mich jetzt da gerade eben loswerden. Das haben natürlich auch in der Kommentarsektion die ersten gerade relativ schnell kommen nach Spielschluss. Und das völlig zu Recht. Ich finde, wenn man so Aussagen macht, dann kann man auch zu Recht angefühlt werden. Ich weiche nicht davon ab, dass das Paraguay mit dieser Art von Fußball nicht in ein WM-Achtelfinal gehört, in diesem Modus. Und hoffe sehr darauf, dass das nächste Team, das kommt, das wirklich auch mal zeigt, dass aufdingen, dass es so nicht weiterkommt. Weil es hat wirklich nicht mit dem Fußball zu tun, den ich gerne habe. Sondern es ist wirklich, ich tue jetzt da den türkischen Creator, den Abdu zitieren, es ist Haram-Fußball. Es ist wirklich grusig. Und das Nummer 23, in der 90. Minute oder so, in der 115. Minute hat er gelbe Karte bekommen. Und ich habe gemeint, jetzt fliegt er endlich vom Platz. Erstaunlicherweise hat er vorher noch keine bekommen. Das kannst du mir jetzt kein Mensch erklären, wieso der noch keine gelbe Karte hat. Aber es ist wirklich eine ganz grusige Art von Fußball. Deutschland richtig, und jetzt auch der Punkt, um da abschließen, Deutschland richtig grusig war zum Spiel. Also die haben richtig grusig gespielt. Sie haben keine Lösung für den grusigen Fußball von Paraguay. Und deshalb sind sie am Schluss verdient rausgekommen. Das ist mein Statement dazu. Aber der Haram-Fußball von Paraguay muss ein Ende finden an dieser WM. Da hat jetzt wirklich jedes andere Team, bis jetzt sogar Kanada und Südafrika, besser Fußball gespielt als Paraguay.
Ja, jeder spielt mit seinen Mitteln. Oder das Spannende ist ja eigentlich, dass was jetzt passiert wieder in Deutschland, es gibt ja nichts Schöneres jetzt für mich, zu sehen, wie sich die Deutschen wieder selber zerfleischen, wie auf jeden einzelnen Aspekt eingeprätscht wird. Und ich meine, das ist für mich persönlich einer der schönsten WM-Tage, die es je gegeben hat. Zuerst in Brasilien, dann verliert noch Deutschland. Also es geht nicht besser. Am besten ist es in einem WM-Finale natürlich. Und ich kann mich erinnern, 1990, habe ich sicher schon mal erzählt, zuerst Brasilien gegen Argentinien verloren, am gleichen Abend Deutschland Holland geschlagen. Ich war 12 und ich habe vom Balkon wollte Kumpel aus dem 4. oder 5. Stock, wo ich dann gewohnt habe, und meine Mutter. Ich war untröstlich gewesen, eben, vor allem wegen Brasilien, aber auch, weil ich die Deutschen halt schon dann nicht gerne hatte. Und jetzt bin ich irgendwie, weißt du, 36 Jahre später versöhnt worden an diesem wunderbaren WM-Tag. Für dich war es auch ein bisschen anders gewesen, aber seien wir mal ehrlich, ich meine, wenn dieser Match, wie er gelaufen ist, Deutschland war ganz schlecht gewesen, keine Ideen gehabt. Aber wenn die 100 Mal spielen, gewinnt Deutschland 97 Mal, sind wir uns da einig? Trotz allem.
Also es ist zum Deutschland-Hass, den du da hast, möchte ich mich jetzt noch weiter dazu äußern.
Schadenfreude, ist doch kein Hass.
Ja, also du hast vorher gerade erzählt, dass du als 12-Jähriger fast vom Balkon gekumpelt wärst, weil es so schlimm war, dass Deutschland gewonnen hat.
Nein, wo Brasilien.
Also, Entschuldigung, das hat nicht mehr mit Schadenfreude zu tun. Mein Punkt ist, Deutschland hat es nicht verdient. Deutschland ist verdient rausgekriegt nach 120 Minuten, wenn er gegen Paraguay kein Goal schiessen oder nur ein Goal schiessen, 120 Minuten bist du verdient raus. Paraguay ich tue es nochmal wiederholen, die Art von Fußball von Paraguay gehört nicht an eine WM, gehört nicht in WM 6, in WM Achtelfinal. Da bleibe ich einfach dabei. Und ja, Deutschland ist nicht, man kann eigentlich sagen, Deutschland ist natürlich das bessere Team gewesen im Ganzen. Paraguay hat einfach nicht Fußball gespielt. Also das haben sie ja nicht. Sie haben nicht Fußball gespielt. Oder, sorry, ich muss mich da ein bisschen korrigieren. Ich rede immer davon, von meiner Art von Fußball. Wenn ich gerne Fußball gesehen habe, hat Paraguay nicht gespielt. Und das haben sie einfach nicht. Für mich ist das kein Fußball. Aber eben, wie du sagst, mit den eigenen Mitteln. Und Deutschland ist verdient draussen. Deutschland gönnt das normalerweise. Deutschland ist normalerweise der Moment, wo der Neuer den Penalty hebt. Ist es genau eigentlich der Moment, wo Deutschland dann wieder zurückkommt und einen dreckigen Sieg macht. Das ist einfach nur so das. Das wäre jetzt das gewesen. Aber ich bin ja ganz ehrlich, und das tönt jetzt so wie eben, ja, das kann ich jetzt schon sagen, aber wenn dort der Frankreich gekommen wäre, dass das Deutschland gegen das Frankreich, das, ja, es geht ja nicht umsonst die Memes, die überall sind. Das hat der Nagelsmann extra gemacht, damit er nicht von Frankreich eingeteilt wird. Also das ist chancenlos. Die haben da eine WM wirklich, ja, Curaçao abgefertigt. Ein Curaçao, der mitspielen und dann einfach Pech gehabt hat. Und gegen den Rest ist einfach nicht gut gewesen.
Weißt du, wir machen eine Art Short, Longshort, wie auch immer heute. Und wenn wir jetzt eine Frage vor Wochen würden machen, oder man kann es ja gleich stellen, ist die Frage, ist Deutschland jetzt nur noch drittklassig? Also eben, wenn du die deutschen Medien liest, hast du jetzt das Gefühl, ja, liegt alles in Schutt und Asche. Und für mich Erkenntnis von den bisherigen 10 oder 11, 16. Final ist halt schon, wie unglaublich eng das es ist. Und es entscheiden so krasse Nuancen und dann kann eine Geschichte so und so gelesen werden. Ich meine, wenn, ja, wenn der Neue könnte heute strahlend hell sein, wenn, ja, wie sie zum Penalty-Schiessen zurückkommen. Und wenn wir ganz ehrlich sein wollen, ich meine, klar hat Paraguay dreckigen Fußball gespielt. Aber ich muss dir ehrlich sagen, was erwartet ist vom Aussenseiter. Ich meine, Japan hat gegen Brasilien auch sensationell verteidigt. Ich finde das auch eine Leistung, wie die Teams mittlerweile können verteidigen können, viele Teams, wie sie, und die Mentalität. Oder jetzt wird so gelesen, Ecuador, Elfenbeinküste, Paraguay, die haben Mentalität gehabt, die Deutschen sind Schönwetterfußball. Ja, okay, der Ansatz von Nagelsmann, wir reden sicher darüber, ist nicht richtig gewesen. Sie haben zu viel Schönwetterfußball gehabt, es ist erstaunlich, das zu sagen. Die Gegner haben die sogenannten deutschen Tugenden gehabt. Und sie geschlossene Einheit, sie haben sich in jeden Zweikampf geworfen. Aber wenn das Goal vom Tat zählt, und ich meine, es gibt sehr, sehr viele Gründe, dass das Goal muss zählen. Das Kopfgoal ist Verlängerung. Mund ab Putz, so weiter geht's. Es ist nicht Deutschland, Algerien, WM14. Es ist nicht Brasilien, Japan, wo am Schluss gewinnt der Favorit. Er hat Mühe gehabt, England. Unglaublich Mühe gehabt, müssen zwei noch hinten sein. Am Schluss gewinnen sie dank dem Hurricane, weiter geht's. Es ist einfach auch ein bisschen dumm gelaufen. Ich will jetzt die Deutschen überhaupt nicht in Schutz nehmen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die schief sind gelaufen. Und der Nagelsmann hat einfach 5 Minuten nach Spielschluss müssen Konsequenzen ziehen. Für all sein Zeug, wie er wieder nach dem Match den Umdaff anfielt, wo er dort den Chipball macht. Also, er hat einfach nichts begriffen. Er hat nichts begriffen. Klar geht es ihm ums Geld, aber ja, er ist vielleicht am Ende von dieser Woche hoffentlich nicht mehr Bundestrainer. Aber es ist so eng, das wollte ich dir sagen, Sven. Und ja, man muss versuchen, jetzt zu differenzieren. Jetzt nehme ich die Rolle ein. Ich verstehe die riesengroße Wut und Täuschung der Deutschen. Aber ja, das Goal darf zählen, einverstanden vom Tag.
Ja, das Goal darf zählen, aber nein, also mir geht es jetzt nicht darum. Ich sage die ganze Zeit, sie kriegen verdient raus, weil sie die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, lange nicht gegen so ein verteidigendes Team. Mhm. Ich sage trotzdem, so ein verteidigendes Team gehört für mich einfach nicht in ein WM-Achtelfinale. Mhm. Das ist eine Aussage, die würde ich bei jedem anderen Team auch machen. Schön sind sie da dabei, schön haben sie qualifiziert. Aber es gibt, also ich meine jetzt, du hast jetzt Japan angesprochen. Japan hat natürlich auch extrem verteidigt, aber Japan hat sich dort doch amigs noch probiert durchzukombinieren. Ich nehme jetzt die Demokratische Republik Kongo heute gegen England. Also, was die gemacht haben, teilweise, sie haben sich wirklich, die haben die ersten 20 Minuten mehr Ballbesitz gehabt, die sind ganz klar aus dem unterlegenen Team und haben nachher dann trotzdem ganz viel Herz verteidigt. Es ist einfach, es gibt das und es gibt das, was Paraguay gemacht hat. Und das, was Paraguay gemacht hat, das ist irgendwann muss auch fertig sein, das darf nicht belohnt werden langfristig. Aber das tut nicht dafür hinwegtäuschen, dass Deutschland so mit dem Ansatz von Nagelsmann, wie der Spieler hat, einfach nicht, nicht fähig ist, um dort etwas zu machen. Und das muss man ihnen selber, das muss man ihnen ankreiden. Und da muss einfach eine Veränderung kommen. Und wir haben jetzt die dritte WM in Folge. Du hast einen Tweet abgesetzt. Habe ich einen verständnisvollen Tweet gefunden. Das war ein bisschen eine Kopie von der italienischen. Dass die Generation, dass sie mega, eine ganze Generation in Italien nie an der WM erlebt hat. Es hat auch eine ganze Generation in Deutschland noch nie WM-Achtelfinale erlebt. Und eigentlich ist man jetzt rausgekriegt, wie die letzten zwei Turniere in der Gruppenphase. Man kann es eigentlich fast gleichsetzen, weil in dieser Gruppenphase mit Curaçao drin hast du ja nicht rausgekriegt als eine grosse Nation. Das hat eigentlich gar nicht können passieren. Also im 7-1 wärst du ja mit 3 Punkten weitergekommen. Ohne einen vierten. Es ist wie so. Es ist eigentlich der gleiche Ertrag wie 2018 und 2022. Und man redet immer davon, dass Deutschland muss aufräumen. Beim Nagelsmann muss ich sagen, alles falsch gemacht. Wirklich alles falsch gemacht. Hat angefangen gegen Ecuador, wo du einfach die Startelf laufen lässt. Weil du sagst, ja, die müssen einspielen und nachher wechselst nach 70 Minuten, wo es nicht läuft, einfach die ganze C-Mannschaft ein und gibst dann noch Spielzeit. Und nachher verlierst, ja, super. Was hast du davon gehabt? Nichts. Die Startelf hat nicht funktioniert. Du hättest mit der BL von Anfang an spielen können. Du hättest gesagt, wir sind Gruppe Erste, wir haben etwas probiert. Hätte niemand einen Vorwurf gemacht. Du hast schon eine schlechte Stimmung gesorgt mit dem im ganzen Umfeld. Auch vom Team, wie ein Leroy Sané, und das ist nicht gegen den Leroy Sané als Person selber und als Fußballer, aber wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Der hat kein einziges Dribbling durchgebracht und hat einfach gegen Paraguay 90 Minuten Fußball spielen. Und ich weiß wirklich nicht, wenn du so einen verzweifelt auf der Suche bist nach einem Flügelspieler, so verzweifelt mit so einem System willst spielen, dass du unbedingt einen Flügelspieler brauchst, aber dann nimmst du nur einen mit. Dann verletzt sich der Karl. Der Pech, der hat dann etwas gebracht, zum Beispiel. Dann verletzt sich der Karl. Und das Erste, was du machst, nimmst du den Uedrogo mit, der jetzt keine Spielminute gesehen hat, statt der Elmalla, der jetzt genau eben in so einer Situation vielleicht genau der Richtige gewesen wäre. Es ist alles falsch gelaufen. Und der Rücktritt ist ja wirklich nur eine Frage der Zeit. Ich verstehe die Leute nicht, die gesagt haben, ja, wieso ist er nicht gerade zurückgetreten? Weil, du hast es vorhin angesprochen, es geht um viel Geld. Wenn er jetzt sagt, er hört auf, dann kommt er wenig Geld über am Schluss. Man wird sich jetzt finden, wahrscheinlich einvernehmliche Training, und dann gibt es eine kleine Abfindung. Er ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass er unbedingt geldgeil ist, sonst hat er den Vertrag bei Bayern überall ausgesessen. Er hätte schon mehrere Verträge können aussitzen. Das wird sicher so passieren, aber das wird jetzt noch 2-3 Tage, 1-2 Wochen brauchen, bis das soweit ist. Und dann muss aufgeräumt werden. Und dann müssen auch gewisse Spieler sagen, es ist jetzt okay gewesen. Danke vielmals für die Zeit an der WM.
Weißt du, die Deutschen setzen es ja jetzt gleich mit dem Niedergang von allem in Deutschland. Jammergesellschaft, alles funktioniert nicht. Und für das steht auch die Nationalmannschaft. Und das ist mir einfach zu einfach, weil wir zwei, hey, zu Recht, ich finde nach wie vor zu Recht gesagt, die Deutschen haben Potenzial. Du hast mal gesagt, es sei die WM-Titelkandidat. Ich habe vor zwei Folgen gesagt, hey, die gefallen mir, die haben so viele Spieler, die mir gefallen. Jetzt muss ich dir alle aufzählen. Und es ist nicht alles schlecht. Es ist wirklich nicht alles schlecht. Ich meine, das Team, es ist einfach auch blöd gelaufen. Schlotterbeck, der sich verletzt, Karl, der sich verletzt. Aber die haben unglaublich viel Potenzial. Der Nagelsmann hat die falschen Ansätze gewählt. Kimmich, Rechtsverteidiger, ja. Wir haben alles 100-mal diskutiert. Er kommuniziert katastrophal, hat etwas Arroganz, Überhebliches, Uneinsichtiges, das einfach unangenehm ist zum Schauen.
Er hat etwas Trotziges.
Ja, etwas Trotziges. Genau. Aber gleichwohl, ich bin schwer der Meinung, ich sage dir jetzt eins, es wird nie können bewiesen werden. Deutschland, Frankreich, der Match muss gespielt sein. Der Match muss gespielt sein, weil die Deutschen sind gefährlich. Und gerade der Musiala, wie jetzt, die haben so Druck gehabt, die haben nicht gut die WM gespielt, logisch nicht, aber die haben ja nicht einfach alles ihre unglaubliche Qualität verloren. Es kommen gute Junge nachher, so dumm es klingt, aber du hast ja Elmal erwähnt, ein Bischof. Es kommen wirklich gute junge Spieler nachher, wo ja, die Deutschen sind nicht am Ende. Es kommt mir ein bisschen vor, wie Italien ist dann auf einmal Europameister geworden, aus dem Nichts. Und das ist eben gleich nicht aus dem Nichts. Es ist sehr viel Potenzial da. Für mich halt, Kimmich wird jetzt als grossen Verlierer gelesen, wo er dann 3 Weltmeisterschaften dabei ist, mindestens 2 als Führungsspieler, 1 als Captain. Und er ist ein grosser Verlierer, aber Kimmich ist ein Weltklasse-Fußballspieler. Also das muss ich dir ja nicht erklären. Und es wird mir jetzt alles ein bisschen zu fest schwarz-weiß dreht. Und die wildeste Statistik, Sven, ist doch die, ich habe glaube geschrieben, eben, die ganze Generation von Kimmich hat keinen K.O.-Sieg von Deutschland in der WM erlebt. Der letzte K.O.-Sieg. Ja, ich will es nicht erwähnen, aber es war der WM-Final in Rio gewesen. Der letzte K.O.-Sieg von Italien in der WM ist offenbar, oder es ist so der WM-Finale in Berlin vor 20 Jahren. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Zwei so stolze Fußballnationen. Und das zeigt doch, schlussendlich steht es dafür, dass es ist einfach eng geworden. Du schläfst auch ein sehr, sehr limitiertes Paraguay nicht einfach so. Und nochmal. Oder bei Brasilien kommt nicht der Casemiro, der fürchterlich die erste Halbzeit spielt, macht sein Kopf, Führungsspieler, Mentalität, Casemiro sensationell. Ich meine, wenn das Tag-Goal zählt, nochmal. Deutschland, klar, ein bisschen Biss, aber dann kommt der Eckball, kommt halt die Mentalität, kommt der Kopf vom Tag. Ja, Mund abputzen und weiter geht's. Und ich finde schon, es ist nicht ein Skandal. Also, was ich vom VAR halte, habe ich 1 Million Mal gesagt. Genau wegen solchen Fällen ist er einfach scheiße. Aber er kommt. Der Anton macht von mir aus einen Block. Früher hat es geheißen, Goalie ist untouchable im FIFA. Das gilt nicht mehr, ich weiss es. Aber du findest
es gilt
immer,
übrigens seit, ich glaube, 10 Jahren nicht mehr.
Ja, ich weiss es.
Es wirkt so, als wäre es in 3 Jahren nicht mehr Geld.
Aber. Du findest etwas, wenn du willst. Schau, der Penalty gestern, das ist ein Skandal, der Penalty für Belgien. Du findest etwas in 30. Super. Und sie haben es so gut gemacht. Sie haben es in der Vorrunde, in meiner Meinung nach, so gut gemacht. Sie haben viel laufen. Der VAR kommt nicht bei jedem Zweikampf. Und jetzt hat er einfach 3 Matches entschieden. Ich meine, theoretisch, die Afrikaner sind einfach beschissen worden. Elfenbeinküste Norwegen ist genau die gleiche Situation wie gestern bei Senegal-Belgien, wo beim Stand von 1-1 in der 80. Minute bekommt Elfenbeinküste den Penalty nicht. 5 Minuten später macht der Haaland das Goal. Hier eigentlich weniger Belgien-Senegal. Gibt es den Penalty? Es ist ein Witz, ein Match so zu entscheiden. Und das Gleiche, es ist ein Witz, was dort beim Tab passiert. Es ist ein Block vom Anton, aber also, oder wie siehst du das? Klar ist das eine Ausrede, dass man sich gegen Paraguay nicht auf so etwas müssen verlassen. Aber es ist ein Fakt. Das Goal muss zählen. Paraguay kommt niemals im Leben zurück. Und Deutschland hat mit Mühe und Not, wie vor 12 Jahren gegen Algerien, das erste K-Spiel gewonnen. Einverstanden?
Ja, also über die Mentalität vom Tab möchte ich grundsätzlich sowieso mal gar nicht anzweifeln, ehrlich gesagt, weil ich meine, du musst einmal zuerst noch ja, den Mut haben, nachdem du das Goal geschossen hast, es wird abgekannt und nachher bist du der Erste, der 6 Schütze gab, weil sich viele andere weigern oder respektive nicht. Also, ich tue jetzt auch nicht einen Spieler unbedingt andingseln, aber wenn jetzt ein Goretzka nach vorne steht und gar nicht so wirkt, dass wieder ein Penalty wieder schiessen, obwohl er eigentlich als Führungsspieler dabei ist, nur wegen so Sachen dabei ist. Und der Tag hat sich den Ball geschnappt. Also nie ein Vorwurf. Und die Mentalität von ihm ist, glaube ich, grundsätzlich wie so eine gute Mentalität. Das mal zu dem. Das andere, ich finde, ja, das Problem vom Schiri ist, von dem Spiel ist gesehen, der Schiri hat er im Strafraum, wir haben das im Fernsehen geschaut, und er hat wirklich nach jedem Eckball, wo irgendeiner am Boden gelegen ist, auf beiden Seiten, hat er gerade abpfiffen. Also wirklich, er hat gar nicht zugelassen. Von Anfang an gerade abpfiffen. Warum ist ein Verteidiger am Boden gelegen? Bei einem Eckball oder nur leicht geschupft wurde, abpfiffen. Und dann macht er es in dem Moment nicht, weil er es nicht sieht oder wie auch immer, weil er es nicht so wahrnimmt. Und der Goalie nimmt es ja auch nicht. Der Goalie ist der Letzte, der motzt. Ich muss sagen, der Goalie steht ja wieder beim Kopfball. Also der ist eigentlich wieder parat. Also es ist ein Witzentscheid, finde ich trotzdem. Darf nicht so passieren. Golina steht nachher an und sagt, es ist alles richtig gelaufen. Er weiß nicht, was er da geschaut hat. Der Goal ist wirklich nicht mehr geschützt. Und also, der Goal langt dem Anton ja noch einen Schritt. Also, es kommt ja alles zusammen. Aber es ist, ich wollte trotzdem, ich finde, das haben bis auf den Nagelsmann haben das alle deutschen Spieler sehr gut gemacht. Sind alle nachher angestanden, haben sich, also kein Harvard ist angestanden und zuerst schon gesagt, entschuldigt sich für das, was passiert ist, dass sie da jetzt dem Land wieder nichts haben können geben. Und dass man nicht mehr darüber reden muss, dass jetzt da ein Penalty, dass das Goal nicht mehr zählen, sondern sie hätten das müssen 120 Minuten schaffen. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Deutschland von der Qualität, wie du jetzt angesagt hast, so viel das bessere Team ist. Und dann, und das hat, und wir kommen wieder auf den Trainer, weil wir kommen jetzt, glaube ich, nachher auf das, was weitergeht. Du hast nur Spieler dabei gehabt. Also, nicht, es ist wirklich, die haben einen Wirtz, einen Musiala, ein Sané, das sind alle Spieler mit Qualität, mit sehr grosser Qualität. Sané ist jetzt vielleicht auf dem Abstieg da, aber die anderen zwei sind unbestritten noch nicht am Ende von ihrer Leistungsfähigkeit angekommen. Aber es sind extrem viele Spieler gewesen auf dem Platz, die nicht momentan in einer guten Form gewesen sind. Und er hat es verpasst, die Spieler mit einer guten Form, wo sie in der Liga hatten, mitzunehmen an das Turnier. Und das meine ich in Elmala. Ich meine, ich meine, du lachst jetzt vielleicht, aber ein Chris Führich hat ein halbes Jahr lang auf dem Flügel dominiert in der Bundesliga. Der war nicht dabei gewesen. Er hat einfach Spieler mitgenommen, die nicht in Form waren, einfach weil sie seine Rolle passen. Und andere, die einfach so ja, klar waren, spielen nur das dritte Geige. Weil er einfach hat wollen schlauer sein als das deutsche Fußballvolk, als deutsche Reporter, als deutsche Sportjournalist, Sportjournalistin. Zum hat wieder zeigen, hey, look, ich bin übrigens der Bundestrainer, ich weiß, was richtig ist. Und er hat es nicht gewusst. Er muss weg. Ich glaube, das ist mein Endfazit am Thema. Und es braucht irgendjemand, der Aufbruchstimmung hat, weil die Nation ist, eben du sagst, dass man redet alles schwarz. Das ist so ein grosses Potenzial rum. Von A bis Z, von hinten bis vorne. Im Goal fängt es an, die haben gute Goalies rum. Junge Goalies. Und das wird einen Umbruch geben, sowieso. Die haben gute, junge Goalies rum. Die haben gute junge Abwehrspieler, die haben gute junge Mittelfeldspieler. Überall haben sie gute Spieler. Jetzt braucht es nur nicht richtig Trainer, der auch es schafft, ein Land nicht gerade beim kleinsten Rückschlag, dass das Land komplett wieder den Glauben an die Nationalmannschaft verliert. Jetzt braucht es jemanden, der da Aufbruchstimmung kann erzeugen. Und eigentlich gibt es da nur 1,5 Leute, die das können.
Ja,
Monolog.
Nein, genau, es sind sehr viele Punkte. Ich komme dann nervig noch schnell auf den Schiedsrichter, aber in dem Fall machen wir dort wieder. Also 1 ist Klopp, 0,5 ist, keine Ahnung, Ottmar Hitzfeld. Nein, ich weiß es auch nicht. Was ist noch?
Nein, das wird es nicht werden, aber so von der Art und Weise Mensch, wo alle gern haben, wo man dahinter kann stehen, ist halt ein Christian Streich.
Oh.
Der wird es nicht werden. Aber es geht mehr so jemand, wo jetzt eine Aufbruchstimmung kann sorgen kann, wo ganz Deutschland sagt, hey, das ist ein geiler Sieg. Mit dem glaube ich, jetzt könnte etwas passieren. Das ist meine halbe Lösung. Meine andere halbe Lösung, die nicht wäre, wäre der Pep Guardiola gewesen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er sich das antut.
Also die beste Lösung wäre der Pep Guardiola. Das ist genau sein Ding, Nationaltrainer. Ich habe immer gehofft, dass er brasilianischer Nationaltrainer wird. Okay, Ancelotti ist offenbar auch sehr fähig. Ich finde den Streich mit Abstand die beste Lösung. Auf ihn können sich alle einigen. Er redet auch gut, er bringt Werte mit, er ist nicht so schnodrig. Und er ist übrigens, aber er hat ja gesagt, er würde noch viel mehr angefressen reagieren auf ReporterInnen-Fragen. Es gibt ja das Interview vom Nagelsmann mit der Reporterin von ZDF, glaube ich. Aber nicht unmittelbar. Und der Streich war auch im Studio von ZDF und gesagt, also ich hätte noch viel aggressiver reagiert. Aber egal, der Streich ist die beste. Ich habe einfach den Klopp. Ich habe ein Problem mit dem Klopp. Das wissen wir. Also ich, es geht nicht um mich. Aber seine Art, es ist so viel Fake in ihm. Und wie er jetzt wieder bei Leipzig der Trainer rasiert hat und da geht mir so dermaßen auf den Eier. Also
wir haben uns also geeinigt, dass ich auch kein Club-Fan bin.
Und
darum
ist das keine gute Lösung.
Nur weil wir nicht Fans sind.
Nein, es gibt viel, was sich über ihn aufregen. Und Dortmund, Liverpool, Fußballarbeiter, und er verkauft sich ein Red Bull. Es ist so viel schief und falsch bei ihm. Aber ich sehe, dass er es muss werden. Der Druck ist so gross, die Bilder pusht, alle pushen den Klopp auch. Es tut mir leid, ich kann mich da nicht begeistern. Ich fände den Streich sensationell.
Ich fände den Streich auch sehr gut.
Ja. Und das ist mein Statement dazu. Wir
haben eigentlich die gleichen Namen. Meine zwei halben Punkte, die ich eigentlich gesagt habe, sind auch deine Hauptwahl. Also ich fände den Pep Guardiola auch sehr, sehr attraktiv. Könnte mir auch vorstellen, dass es dann wieder zu viel taktisch wird und zu viel für die Nationalmannschaft. Ich brauche jetzt wirklich jemanden antreiben von außen. Und er sagt jetzt, dass er so wird reagieren, aber er würde ja einfach auf mit seiner ehrlichen Art und Weise würde er antworten. Und das ist ja beim Nagelsmann immer ein Problem gewesen. Schon bei Bayern-Zeit, das ist immer bei Bayern zum Verhängnis geworden, dass es immer aufgesetzt gewirkt hat und fake. Also, was er gesagt hat, wenn es die Wahrheit gewesen ist. Und bei Streich, der kann ja einfach seine Wahrheit rausdröhnen und dann findet man trotzdem noch, ist ein super Typ.
Absolut. Ich werde noch schnell etwas sagen. Und wie gesagt, mir geht es überhaupt nicht um das Vierjahr-Washing. Das haben wir genug manchmal verhandelt. Aber ich finde wirklich, also wenn das bei Brasilien wäre passiert, wo ich Herzblut hatte, das würde mich richtig aufregen. Auch wenn sie miserabel gespielt haben, die Deutschen, und keine Lösungen gefunden haben. Aber hey, wir haben jetzt einen Schiedsrichter gehabt, aus Marokko, aus was war der andere, der letzte? Jordanien, glaube ich, und Venezuela. Und dann haben wir eine weibliche aus Nicaragua, bei allem Respekt vor der nicaraguanischen Liga. Das ist übrigens das erste Mal, wo wir das Wort brauchen, im 232. Folge. Es kann jetzt nicht sein, dass man dort unter Druck die besten Entscheidungen trifft. Vielleicht darf die Frau auch mal Villar sein in Honduras, I don't know. Aber ich verstehe das nicht, du bietest Angriffsfläche. Die Schiedsrichter sind doch auch überfordert, das ist doch völlig normal. Das ist doch jetzt gestern auch, wenn die Entscheidungen, die da getroffen werden, das verstehe ich nicht. Das habe ich schon letztes Mal, vorletztes Mal gesagt, es wird jetzt, akzentuiert sich jetzt. Und ich glaube, der Schiedsrichter bei Deutschland ist aus Marokko gekommen, der pfeift jetzt auch nicht High-End-Spiel die ganze Zeit. Und nachdem ist Deutschland nicht ausgeschieden, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe Mühe damit, wo die Angriffsfläche bei ihr unnötig ist. Und es ist jetzt wirklich leider der gute Eindruck, den ich von der Spielleitung hatte. Und es war ja klar, wenn die K-Spiel kommen, es wird noch enger, es wird noch viel mehr Zweikämpfe geben, 50-50 waren. Fußball ist nicht schwarz-weiß, darum wie ein Jahr. Scheiße, das letzte Mal für heute gesagt. Aber wenn dann noch der Schiedsrichter aufbietet, der noch nie in seinem Leben oder sehr selten auf dem Niveau pfeift, es kommt dann ein bisschen viel zusammen. Sind wir uns da einig, ja, wo unglücklich ist?
Sind wir uns sehr einig. Ja? Also ich meine, du machst dich sowieso schon anfällig, indem du nicht die besten Schiris nimmst. Und die gibt es ja nicht nur in Europa. Du hättest auch andere Ligen gefunden, wo die besten Schiris sind. Und VAR auch. Ich meine, du hast gesagt, in der Schweiz, du brütest den Fedai Sanu als VAR, als Haupt-VAR, weil er einer der besten VAR ist, zum Beispiel. Das finde ich schön und gut, aber dann kommen wir aus irgendwelchen anderen Ländern so zu Nulpen herum. Natürlich nicht böse gemeint, aber ist halt einfach so. Wieso nimmst du nicht die zwei Besten von der Schweiz? Keine Ahnung. Ist nicht so, dass die Schweizer jetzt aufgefallen sind mit guten VAR, aber mehr so vom Prinzip aus Europa. Dann nimm doch mehr VAR aus Europa, was du dir auch gewöhnt bist. Also nimm doch mehr von denen. Aber wir reden ja die ganze Zeit bei der Champions League über den VAR und über Fehlentscheidungen. Ja, das passiert auch dort. Logisch. Aber du hast vollkommen recht, die Angriffsfläche ist durch das viel grösser. In dem Moment ist es vielleicht auch nicht gut, dass ein Schiri von Marokko pfiffen hat, weil ich meine, der ist sich hitzige Duell vielleicht gewöhnt, der hat sich vielleicht nicht die höchsten Tempos gewöhnt. Aber der ist sich sicher aus der heimischen Liga hitzige Duell von Tunis. Nein, Tunis ist gar nicht Marokko. Von diesen Casablancas. Die diesen Derby ist sicher ein sehr hitziges Spiel gewöhnt. Da muss darum vielleicht auch mal zurückstecken mit gelben und roten Karten. Wäre vielleicht in diesem Spiel jetzt nicht unbedingt ein anderer Schiri anders entschieden. Aber es ist wirklich, sie machen wirklich Angriffsfläche und ich hoffe es wäre, dass es irgendwann mal langsam je länger das nicht geht, die wirklich besseren Schiris zum Einsatz kommen. Nicht nur aus Europa natürlich, aber je mehr von diesen Teams halt dabei sind aus Europa, desto mehr ist die Chance groß, dass irgendwelche andere am Werk sind. Mhm. Und das macht es nicht unbedingt einfacher.
Also los jetzt, wir haben ja noch vor der Achtelfinale sicher Zeit, um über all die Favoriten zu reden, die sich schwer tun, wie Brasilien, wie England. Ich mache jetzt, es ist mir zu negativ, zu kritisch, was wir hier reden, aber wir haben müssen über Deutschland reden, wir müssen über die Schiedsrichter reden. Aber hey, es ist die absolut grandiose mögliche WM, die ich mir jemals vorstellen konnte im Vorfeld. Also ich bin begeistert, jeden Tag, es sind super Spiele, es ist eng, die Kleinen wehren sich, es ist so grossartig, super Stadion, super Stimmung, Millionen von Fans auf der Straße in Rio, Mexico City, wo immer, wenn du die Bilder siehst, all die Nörgler, zum Glück können sie sich, die finde ich als anderes Thema, was sie jetzt darüber nörgeln können. Die andere Mentalität geht mir auf den Sack. Es ist sensationell. Und man darf mal der FIFA, der bösen FIFA, ein Kränzchen wenden, wie sie das hergebracht hat. Es hat noch null Zwischenfälle. Okay, gestern Flitzer, stört mich nicht gross. Es ist wirklich eine sensationelle WM. Das hätte jetzt müssen sein. Was ist das Gegenteil von einem Rant? Das war jetzt ein Anti-Rant. Einfach, ich bin absolut begeistert. Und es soll um den Fußball gehen. Und wirklich, ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist vor Ort, das ist so grossartig. Alle drei Gastgeber noch dabei. Ich bin restlos
begeistert. All drei Gastgeber verdient bis jetzt noch dabei.
Ja.
Muss man schon auch sagen. Ich meine, die USA macht das wirklich gut. Ich meine, die Unterzahl Bosnien am Schluss noch abgefertigt. Also es ist wirklich, es macht Spass. Und ich habe mich jetzt auch angemeldet für das Spiel USA gegen Belgien. Freue ich mich drauf. Ist in Seattle, ist nicht weit weg von Vancouver. Das wird sicher ein cooles Erlebnis werden, wenn es klappen würde. Also ich finde wirklich auch, ich finde immer eine positive Stimmung wahr. Es sind extrem viele Leute an mir mit der Akkreditierung rumlaufen. Es gibt eigentlich keinen Moment, wo du nicht angesprochen wirst. Weil alle finden, boah, so cool und so, die WM mega toll und so. Nicht nur jetzt in Kanada, sondern in den USA war es schon der Fall gewesen. Ich finde wirklich auch, es ist eine tolle WM. Und eben das Spiel tun natürlich für das eigene Sorge. Ich meine, eben Kanada, Südafrika war jetzt Grütze. aber Paraguay, Deutschland lebt dann halt von der Spannung. Spielkrütze, aber es lebt von der Spannung. Marokko, Niederlande ist ein grandioses Spiel zum Schauen mit einem dramatischen Penaltyschiessen. Ich glaube, man muss sagen, dass sich der Bad Saarbrücken langsam auf dem Weg befindet, um einen der besten Goalie auf der Welt zu sein. Mhm. Ich glaube, das kann man jetzt schon mal so festhalten. Es hat ja nicht mehr so viele Top-Goalies, die rausstechen. Der könnte dann bald einer der Nächsten sein mit seinen 23 Glänzen. Aber geht natürlich dann trotzdem raus. Also, es ist wild. Aber eben, noch kurz zu Holland. Wir haben gesagt, wir können über die Favoriten Achtelfinale reden. Holland ist nicht mehr im Achtelfinale. Mhm. Bitters los, wenn du als Erste von der Gruppe auf Marokko triffst, weil Marokko ist heiß. Marokko ist wirklich ein super Team. Bouadi können wir darüber reden, was er gesagt hat. Er hat sich für Marokko entschieden, Stammspieler dort an der WM, macht eine Riesenleistung. Bayern hat einen riesen Transfer gemacht. Mhm. Das musst du wahrscheinlich du zustimmen. Mit dem Saibari. Dass der auf dem Flügel teilweise veranstaltet hat mit den Holländern, mit der Riesenabwehr, war brillant gewesen. Und das war komplett verdient gewesen. Und ich tue da glaube ich das Latan zitieren. In diesem Spiel hat der Fußball gewonnen. Und da gebe ich ihm vollkommen recht, weil was der Koeman dort gemacht hat mit Holland, nachdem die so eine schöne Gruppenphase gehabt haben, so einen schönen Fußball gespielt hat, dann haut er einfach verteidigungsmäßig alles nur noch rein. Wechselt ganz, ganz wilde Spieler ein. Was die noch auf der Bank gehabt haben für Qualität, was nicht reingekommen ist, ist ein Witz gewesen. Und die sind auch zu Recht rausgeflogen. Einfach da mal zum sagen, dass ich nicht Europäerbrille unbedingt habe, sondern ich finde auch die sind zu Recht rausgeflogen am Schluss. Gegen ein grandioses Marokko. Und Marokko hat gezeigt, dass die wirklich heiß sind auf den Titel. Und nicht ausgeschlossen, dass sie den Titel gewinnen.
Ja, das war ein WM-Halbfinale. Für mich schon fast Holland-Marokko. Und ich habe viele holländische Kollegen tatsächlich. Und die hassen. Also da ist das Wort Hass absolut gerechtfertigt. Der Koeman, so eine schöne Mannschaft. Klar fällt erstaunlicherweise ein Neuni. Ich meine, im Land von Van Nistelrooy, Van Basten, wir haben die Namen kürzlich aufgezählt, es fehlt ein Goalgetter, aber was die für eine Mannschaft zusammen haben, und dann kommt der Koeman, und ja, also eben Koeman, Tuchel, es ist sehr für den Trainer umstritten, aber das gehört dazu, der Trainer steht im Fokus und wir wissen es alle immer besser.
Aber wir wissen alle, wer Trainer wird von Holland, oder? Das hast du die Liste auch gesehen, wer auf der Liste steht?
Ja, für viel habe ich gelesen, was meinst du?
Ja, also das Nächste wird sicher der Louis van Gaal werden. Und nachher, wenn es mit Louis van Gaal wieder nicht klappt, übernimmt wieder der Ronald Koeman. Das ist ja richtig.
Ja, ja. Ich finde, Elfmeterschießen, das müssen wir ein anderes Mal noch ein bisschen besprechen. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Aber weißt,
wenn sich das Team nicht betrifft, kann ich dir jetzt schon sagen, ich finde es etwas Grandioses, wenn es nicht mein Team
ist. Ja, logisch. Aber es gehört dazu, die Dramen, die wir noch in 15 Jahren darüber reden. Und weißt, das Beste kommt ja erst noch. Wenn heute, der heutige Tag, Freitag, ist zuerst um 9 Uhr, ist Spanien-Österreich. Das finde ich einfach auf sehr viel neben ein super Spiel. Nein, ist eigentlich am 1, wo man so schlafen ist Ronaldo gegen Modric, also der beste 16. Finale auf dem Papier. Und dann um 5 Uhr morgens spielt noch die Schweiz gegen Algerien. Wo ist der Schlaf? Und ich habe jetzt hier in Bern, es hat dermaßen viel Public Viewing, die auch schon ausverkauft sind. Natürlich Kaffee statt Bier, also bei den meisten habe ich das Gefühl. Aber es ist einfach gross und ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, in der Schweiz natürlich, aber das stellt jetzt jeder den Wecker, oder?
Ich glaube schon, ja. Also zumindest für die Schweiz natürlich.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, Kroatien, Portugal, nach dieser Gruppenphase sind jetzt doch zwei enttäuschende Teams in dieser Gruppenphase gewesen. Weiß ich nicht, ob sie wirklich den Wecker stellen. Mhm. Aber wir werden sicher über dieses Spiel dann auch noch reden, wenn wir da nach dem Schweizspiel relativ bald nach dem Schweizspiel dann unsere Folge aufnehmen. Aber also, noch Febo, jetzt haben wir gesagt, wir machen eine kurze Folge, jetzt sind wir wieder 40 Minuten am Reden und am Labern.
Ja.
Ich würde sagen, jetzt gehen wir auf die Schweizer Nazi.
Genau, wir haben ja abgesehen von dem schon recht viel darüber geredet. Es war ja eine langweilige Woche, also langweilig, nicht negativ gemeint, es ist nicht viel passiert. Du bist sicher der PK gewesen, du bist nach dem Schweizer Nationalteam. Wie muss die Schweiz spielen? Was erwartest du für eine Aufstellung? Und plant Triaki wieder etwas Wahnsinniges?
Also, ich kann jetzt so meine Einschätzung geben. Ich habe das Gefühl, und das ist einfach ein reines Bauchgefühl, er hat das mal nicht so extrem über die Aufstellung geredet. Er wollte nicht sagen, wer Rechtsverteidiger ist. Klar ist, dass der Chakes angeschlagen ist und wahrscheinlich jetzt ein paar Training verpasst und wird wahrscheinlich darum nicht in der Startelf stehen. Der hat einen guten Job gemacht gegen Kanada. Der wäre, glaube ich, auch gut gewesen gegen den Aouar und die ganzen wisseligen Algerier. der wird es nicht sein. Das heisst, wir haben jetzt, es kann wirklich gut möglich sein, dass Zakaria wieder reinrutscht. Jakin hat gemeint, er macht es abhängig vom Gegner und vom Plan, wer dort Rechtsverteidiger spielt. Ich habe aber jetzt, jetzt kommt mein Hot-Take oder mein Bauchgefühl, ich habe das Gefühl, er überrascht komplett mit irgendeiner wilden Aufstellung. Ich kann mir vorstellen, und das klingt jetzt blöd, ich kann mir vorstellen, dass der Manzambi auf einmal wieder draußen ist. Ich könnte es nicht nachvollziehen, ich verstehe das nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er auf einmal draußen ist. Und dass auf einmal irgendwie der Ebischer und Riedo wieder reinkommen, der Ebischer auf einmal auf der Rechtsverteidigerposition spielt oder dann Doi auf einmal als seiner Spieler funktioniert auf der Rechtsverteidigerposition. Irgendetwas wird der Mauer wieder auspacken. Aber er hat sich nicht in die Karte schauen lassen.
Ja, ist ein guter Take, den du da nimmst. Ich meine, Jakin, die Historie beweist, ist immer wieder für Überraschungen oder wilde Aufstellungen gut, wo er etwas sieht, wo genug manchmal ist gut gekommen, genug manchmal aber auch nicht gut ist gekommen. Da bin ich bei dir, das ist möglich. Ich würde sowieso mit anderen spielen, mit der Dreierkette, aber er wäre ja jetzt gut beraten, wenn er möglichst wenig würde an das laufen. Das heisst, Viererkette, Widmer oder Zakaria, ich ging jetzt wahrscheinlich sogar auf einen Widmer, weil die Algerier wirklich Qualität haben. Die haben starke Offensivspieler und der Zakaria fühlt sich dann gleich weniger wohl auf dieser Position. Der Zakaria würde bei mir spielen, verstehe mich nicht falsch, auf einer anderen Position.
Nein, ich sehe das wie du.
Und dann im Mittelfeld Freude, Chaka unbestritt und dann mach nicht zu viel. Nimm dir einen Doi, den Speed brauchst, nimm dir Manzambi auf dem Zähne, nimm von mir aus halt statt der Vargas der Rieder oder der Ebischer, wenn dort ein bisschen mehr Ballsicherheit und ein bisschen weniger Wildheit willst, oder Vargas ist dann, er braucht ja noch einen für Drittschiessen. Leider, hoffentlich nicht, kann das auch der Manzambi sein. Und vorher ist jeder Embolo. Also keep it simple, aber wir kennen alle den Muri. Ich bin auch gespannt, was er sich ausgeheckt hat. Aber nochmal, die Algerier sind stark, die werden wir ein bisschen unterschätzt für viele Leute. Also die Aufstellung ist von, ja, sie haben Schwachstellen, vor allem im Goal, aber die Mittelfeld und der Sturm ist personell eigentlich fast besser als die Schweiz, individuelle Klasse und so. Und das wird ein schwieriger Match. Und nochmal, ich meine, ich habe gesagt, vor der 16. Finale, die Europäer werden Mühe haben und sie haben ja wahnsinnig Glück gehabt, eben Belgien und Norwegen sind eigentlich das für mich, wie Belgien das trägt. Also, da musst du den Kopf legen, wie das Senegal noch verspielt und der Elfer bei Küsten muss den Penalty bekommen. Und Schweiz-Algerien ist jetzt das nächste Duell, Europa gegen nicht Europa und es ist für mich absolut auf Augenhöhe und nicht prognostizierbares Ergebnis. Und darum, es ist so eng, mach bitte nicht viel, lieber Murat Yakin, also aus Schweizer Sicht. Sind wir uns einig?
Ja. Was sie sicher gemacht haben, sie haben Penalty-Schüsse geübt, sie haben Workshops gehabt, hat es geheissen. Dann hat man wollen wissen auf PK, was dann der Workshop war. Und da hat Brillembolo ein Späßchen gesagt, ja, sollen wir auch noch die Aufstellung verraten oder so. Das sei natürlich geheim, das wird dann nicht, mehr Details wird es nicht geben. Und das hat Muri dann bestätigt. Das heißt, sie haben irgendwelche Workshops gemacht bezüglich Penaltyschüsse, wie man sich, glaube ich, am wohlsten fühlt, weißt, so wie, was die besten Taktiker sind. Ich glaube, man hat sich da wirklich fokussiert auf das, weil ja in den letzten Turnieren das leider in die Hose gegangen ist. Ja, Frankreich rausgenommen natürlich, das Spiel der EM 21, aber man hat doch 24 mehr rausgekriegt in Penaltyschüsse gegen England. Darum, man hat glaube ich dort ein bisschen etwas gemacht, aber sie haben schon nicht so gewirkt, also der Muri und der Brel haben beide nicht so gewirkt, als würden sie unbedingt das Penaltyschüsse wollen. Schon wirklich lieber das Zeug vorher beenden, auch wenn es nach 120 Minuten ist. Also es wird schon... Ja, ich bin richtig gespannt und also ich habe irgendwie, mein Bauchgefühl ist nicht so gut, aber das muss nicht heissen.
Also meins ist auch nicht gut, aber ich bin auch eher der Nazi-Nörgler. Vielleicht, ich werde gleich noch etwas zum Penalty-Schießen sagen, hoffentlich müssen wir nicht darüber reden nach dem Match, aber weißt du, kannst so viel vorher und ja, kannst dich vorbereiten, aber am Schluss läufst du vorne die 50 Meter, schnaufst du, hast eine Idee und hast im Hinterkopf all die Geschichten. Stell dir vor, der Akanji schießt den Penalty. Er wird ja den Penalty schießen. Das ist ja immer die Frage, wer ist noch auf dem Feld? Der Embolo ist möglicherweise nicht mehr auf dem Feld, aber vielleicht wechselt er den nicht aus in Verlängerung, obwohl er durch ist als Stürmer. Aber und so weiter. Dann kommt der Akanji, der seine Vorgeschichte hat. Es ist so viel Druck auf dem Kessel. Und für mich ist Brasilien immer die absolut coolste Elfmeter-Nation. Die letzte WM ausgeschieden gegen Kroatien. Jetzt die Deutschen. Die haben ja noch gar nie ein Penalty-Schiessen verloren in der Geschichte des Fußball. Und jetzt solche Fahrkarten. Und dass der Woltemade verschießt, ist doch auch kein Zufall. Der hat null Unterstützung vom Trainer. Der Druck, der auf ihm lastet. Also, du kannst jetzt alles so lesen. Auch Goalie, ich im Kopf aus seiner Statistik schnell anschauen. Er hat, glaube ich, 10 abgewehrt aus 47 rein. Also, echt ordentlich. Aber in den letzten 2 Jahren hat er kaum mehr einen gehabt. Aber ich sage, vom Gefühl her, 1,96, ein Kasten, der ist doch parat im Penaltyschießen. Egal, wer bei Algerien im Goal ist, der ist doch nicht parat, Vorteil Schweiz. Aber ja, nein, es ist also, du kannst dich vorbereiten, vielleicht mit Atemtechniken, mit wie bringst du in ein Setting, dass du ruhig bleibst und alles ausblendest. Okay, das kannst du, aber schlussendlich Mann gegen Mann, das kannst du nicht simulieren. Das ist mir alles, die haben sich nicht vorbereitet auf das Elfmeterschießen, das ist doch Blödsinn. Das ist einfach also, schlussendlich das auch ein bisschen Lotterie. Oder, ja, das ist
100%ig, also sie haben das ja genau so gesagt. Also das ist wie so gewesen, man hat einen Workshop gehabt, man hat sich vorbereitet, aber am Schluss ist es der Moment, wo es dann wird passieren und dann kannst du nicht, das kannst du nicht simulieren, die Situation kannst du nicht simulieren. Und einfach nochmal auf den Tab im Penalty zurückzukommen, 2 Penalty hat im Volk Paraguay verschossen, sie wären bei beiden weiter gewesen, Neuer hebt sogar noch. Er geht ja mit einem extremen Momentum in den Penalty rein, so positiv, aber es gibt einfach kein Momentum, wenn du da vorne stehst, dann kannst du genau negativ auch sehen. Dann kannst du sagen, oh, wenn ich jetzt den wieder nicht mache, könnten sie ja wieder machen. Mhm. Also das, es gibt es einfach nicht im Penaltyschießen. Es gibt einfach kein Momentum. Es gibt immer, man kann positiv oder negativ denken und das hilft teilweise nicht. Also ich habe nicht so, also Penaltyschießen möchte ich wirklich nicht erleben, habe ich in England erlebt. Muss nicht nochmal sein. Aber ja.
Und weißt du, ich tappe mich auch immer dabei, wenn einer für, oh, der verschießt, oder? Denkst, ein Verteidiger, aber häufig sind ja die Innenverteidiger die coolsten Schützen und die besten, weltbesten Spieler, Mbappe gegen Sommer, verschießen. Auch da kannst du nicht drauf gehen. Der Tal ist jetzt für mich, ich glaube, noch nie in seinem Leben Penalty geschossen, auch nicht der logische Schütz gewesen, aber wenn der Goretzka nicht schießen will, wo ja. Und der Woltemann, der hat den perfekten
Penalty genau, ja.
gemacht für Newcastle, sorry, Anfangssaison.
Yeah.
Und ja, und jetzt macht er einen, also meine ist nicht viel schlechter gewesen, als ich kürzlich verschossen habe.
Es ist wirklich so. Also, ist wirklich so.
Es ist halt einfach so.
Also, Havertz das Gleiche. Ja. Also das ist ein brutaler Penalty-Schütz eigentlich. Ein extrem sicherer Penalty-Schütz und geht das erste an und verschießt. Ich habe wirklich bei Deutschland nur gewusst, klar ist, der Amiri macht ihn. Weil der hat ja eigentlich eine Bilanz wie der Harry Kane. Der hat irgendwie, glaube ich, 2 Penalties im Leben verschossen von irgendwie 24 oder so. Das ist, der hat ja genau so, der schießt auch genau ähnlich. Der mal stoppt, der mal haut einfach drauf. Das ist so ein ähnlicher Garant. Aber der Rest ist einfach, Penalty ist einfach so eine Wundertüte und alles ist möglich und darum möchte ich kein Penalty-Schießen erleben. Ich habe irgendwie kommt das nicht gut mit Penalty-Schießen. Also. Und dann hast du noch den Petkovic, der hat natürlich so Erfahrung gemacht mit der Schweizer Nazi und Penalty-Schießen als Gegner. Ja, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle am Schluss. Das kann alles anders sein.
Ja, noch ein bisschen über den Petkovic reden, aber ich meine, das kommen wir schon nach dem Match. Etwas ist mir noch wichtig, also eben, es gibt ja die Bilanz. Ich bin auch nachschauen, 5 Matches, Jakin gegen Petkovic. Jakin 2-mal gewonnen, 3-mal unentschieden. Vor allem
Ibetur. Hat er auch heute erwähnt, genau, hat er mehrfach genau. erwähnt, dass seine Bilanz noch gut sei.
Aber was man natürlich muss sagen ist, ich meine, es ist schon logischerweise eine spezielle Konstellation. Und der Vlado, Petkovic hat ja dem Team nach dem Hitzfeld nochmal das Verständnis geben, mehr Dominanz, mehr Ballkontrolle, warum müssen wir uns fürchten? Und das ist schon interessant. Er hat eigentlich einen ähnlichen Ansatz wie der Jakin und gleichzeitig überhaupt nicht. Also Petkovic ist für mich mehr der Offensivtrainer. Der Jakin ist schon vorsichtiger unterwegs. Petkovic ist das grosse Problem. Er ist nie richtig gehörig, weil er Deutsch jetzt sprach und sein misstrauisch. Oder? Er war extrem misstrauisch immer gewesen. Und ich halte bis heute Kontakt mit ihm, weil ich innerhalb von IB-Zeiten sehr gut kenne. Wir haben ja diese Woche kurz geschrieben. Aber er hat das Misstrauische nie abgelegt. Und nachher nicht. Auch, wo die bösen Journalisten, oder, wo ich eigentlich weit weg war, er sehr nett, sehr freundlich, anständiger Mensch, super Typ, wirklich super Typ. Er war ein Sozialarbeiter gewesen, übrigens. Also der hat etwas auf dem Kasten. Aber er ist extrem misstrauisch. Und das ist interessant, dass in Algerien wird ihm ja alles auch vorgeworfen, dass das ein bisschen das Misstrauische. Und da unterscheidet er sich ja schon sehr vom Jakin, der sehr jovialer Typ ist, was mit allen gut hat. Oder? Und, ja.
Aber Jakin hat dort genau das nochmal erwähnt, dass er den Petkovic auch sehr schätzt, vor allem im Umgang mit den Spielern, den er auch hat. Grundsätzlich, dass er eigentlich mit den Spielern einen guten Umgang pflegt. Dass er aber auch, dass sie sich ähnlich sind, hat er schon auch gesagt, du hast schon recht. Ich glaube, die sehen sich schon ein bisschen auch ähnlich. Ich glaube, darum funktioniert der Jakin auch bei dieser Nationalmannschaft, bei diesem Team auch so gut, weil der Petkovic sich darauf vorbereitet hat auf so eine Art von Trainer. Es kommt schon ein bisschen in die Richtung an. Und in diesem Team hat es immer noch, natürlich hat es in diesem Team noch Einfluss vom Vlado. Und ich glaube, es wird auch er sieht sich ja selber schon, er sieht sich ja auch als Schweizer, hat er heute an der PK nochmal gesagt, dass es für ihn natürlich, in dem Moment ist es klar für Algerien, aber er hat die Zeit in der Schweiz geliebt und er sieht sich als Schweizer. Er hofft, dass seine Töchter natürlich für ihn sind und nicht für die Schweiz, nicht gegen ihn. Das war auch eine herzige Aussage. Also es wird sicher ganz viele Emotionen da sein und immerhin ein Schweizer wird sicher gewinnen.
Also komm, ich sage, es gibt ein Drama, 50-50, es geht in die Verlängerung, es geht vielleicht ins Penalty-Schießen. Du darfst die Folge, wie nennst du es Album, abrappen? Warum eigentlich?
Ja, aber zuerst mal, ich möchte da noch etwas, nein, dann bevor wir da abrappen.
Ah, sorry, ich denke, du willst, okay.
Tippspiel, Fabo, Tippspiel.
Ich habe nicht auf Paraguay gesetzt.
Also die K.O.-Runde macht mein Tippspiel richtig kaputt. Ich bin nur noch auf Rang 12 bei anderen Liga. Mhm. Und Fabo, wo bist denn du bei anderen Liga?
Ich weiß es auch nicht. Ich sage mal 123.
Oh yeah, ich weiß es nicht. Ich dachte, du kannst mir das nachschauen.
Schau, Brasilien ist weiter und Deutschland ist aus. Oh. Das ist mir wichtig als jede
Tippspiel. Das ist ja eine wilde Aussage.
Jetzt habe ich dich doch lassiert. Aber ich schaue nachher. Aber ich bin, ja, ich gebe zu, ja, ich bin dort nicht so gut wie du. Bravo.
Ich kann ja jetzt auch komplett nachschauen.
Rang 12 ist also sehr ehrenswert, muss ich zugeben. Genau. Also komm, es gib deine Prognose ab und...
meine Prognose. Ich tippe nicht auf die... Ich tippe nicht gegen die Schweiz. Deshalb kommt die Schweiz weiter. Mein Buch hat gesagt, die Reise endet da in Vancouver für die Schweiz. Aber ich glaube irgendwie trotzdem... ich kann es nicht sagen. Es ist wirklich 50-50. Ich bin mittlerweile von 60-40, wie ich glaube, letzte Woche gesagt habe. Und in der letzten Folge bin ich auf 50-50 gegangen. Egal, ob die Goalie sind oder nicht.
Absolut 50-50. Und ich will gleich noch sagen, ich meine, wir, die Schweiz, hat sensationelle Spieler. Auch auf diesem Niveau, das ist der Vorteil von Schweiz, schon viel Spiel bestritten. Ich meine, Granit ist Granit. Er ist einfach ein unglaublich guter Fußballspieler. Alles andere spielt ja keine Rolle auf dem Platz. Heute Abend oder morgen Morgen, Entschuldigung. Auch Akanji, Algerien, kein so guter Verteidiger. Es gibt viele Gründe, die für die Schweiz sprechen. Und gleich gehe ich mit dir, eben, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, die Algerier sind besser, als viele das Gefühl haben. Und das ist, es kann wirklich ein Drama geben.
Vielleicht kommt es auch gut, weil sie mitspielen. Und die Schweiz kann dann mal wirklich zeigen, wenn es gegen Mitspieler Gegner ist, wie sie damit umgehen. Nachdem sie jetzt dreimal gegen wirklich Teams gespielt haben, die gar nicht mitspielen wollen, oder nur halbe wie Kanada. Dass sie jetzt wirklich vielleicht mal gegen Gegner haben, die auch mitspielen wollen. Ich hoffe auf ein geiles Spiel. Und auf den 3-1-Sieg von der Schweiz.
Und der Manzambi muss einfach spielen mit seinen Umschaltbrechungen, wird der der Algerier wehtun, der dort ein bisschen Defizit hat. Und mehr im, ist ein bisschen schwerfällig im defensiven Mittelfeld in der Innenverteidigung. Und ein, wie prädestiniert für einen Manzambi, der ja eh immer muss spielen für mich. Und genau.
Perfekt. In dem Fall wünsche ich euch allen ganz viel Spass beim Schweizspiel. Und Febo, dir auch. Bis wir hören uns in Kürze wieder. Würde bis sagen, bald.
Ja. Tschüss zusammen. Kurze Nacht und grosses Spiel.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.